Heute zu Gast bei mir ist Laura von Best Secret. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein klein bisschen aufgeregt, weil es gibt super wenige Podcast-Aufnahmen mit Best Secret. Das heißt, das Unternehmen macht seinem Namen alle Ehre, weil nicht nur um die Brand wird ein kleines Geheimnis aufgebaut, sondern auch das Unternehmen hält die meisten Daten intern. Umso spannender, dass wir heute aber einen Einblick bekommen und Best Secret hat einiges zu sagen. Das kann ich euch vorwegnehmen. Wir arbeiten mit Laura zusammen. Sie ist unsere Ansprechpartnerin in dem Projekt Best Secret. Und tatsächlich ist es so, dass ich bestätigen kann, dass wir letztes Jahr teilweise auf einem sechsstelligen Tagesspend skaliert haben. Und das ist natürlich wirklich im E-Commerce sehr, sehr selten gesehen. Best Secret ist aus einem traditionellen Groß- und Textilhandelsunternehmen entstanden, das vor 95 Jahren hier bei uns in München gegründet wurde.
Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
Mittlerweile ist Best Secret in 27 Ländern aktiv. Und ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, diese ganzen Ad-Accounts zu steuern. Wie sie das machen, das wird uns Laura bestimmt gleich erzählen. Laura, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
Ja, hi Jason. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich mega dabei zu sein. Vielleicht erstmal zu mir. Ich bin seit 4,5 Jahren bei Best Secret, habe tatsächlich auch bei Best Secret meinen Weg ins Performance-Marketing gefunden. Das heißt, ich habe dort als Junior angefangen mit sehr kleinen Werbebudgets. Habe sehr viel operativ, 100% operativ gearbeitet, mit angepackt, super hands-on. Das heißt, ich habe schon tausende von Ads hochgeladen selber. Ich durfte außerdem bei Best Secret wirklich sehr viel testen und ausprobieren und mir somit dann eben meine Expertise aneignen. Und ja, dann Anfang letzten Jahres habe ich angefangen, mein Team aufzubauen und bin stolz sagen zu können, dass mein Team mit mir gemeinsam mittlerweile einen wesentlichen Teil zum Unternehmenswachstum im letzten Jahr beitragen konnte, dadurch, dass wir Paid Social als Kanal skalieren konnten.
Muss man aber auch ganz klar dazu sagen, das bringt immer die mit Abstand besten Teamleads hervor, wenn davor auch wirklich operativ die Ads irgendwie hochgeladen worden sind. Deswegen merkt man halt auch, dein Wissen hat eine Basis und es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie strategisch super high level irgendwie nur Entscheidungen triffst, sondern du weißt halt auch, wie es dann in der Praxis am Ende umgesetzt wird. Das schätzen wir dann natürlich sehr. Du, pass auf, Laura, vielleicht nochmal ganz kurz für alle, nicht jetzt irgendwie in 10 Minuten Sales Pitch ausführen, aber was ist Best Secret? Was macht ihr genau? Was macht euch so besonders und wie kann es sein, dass ihr in den letzten Jahren so schnell wachsen konntet?
Ja, also Best Secret ist eine geschlossene und damit exklusive Online-Shopping-Community, in der unsere Mitglieder ungefähr 3000 Designer-Labels mit bis zu 80% Rabatt shoppen können. Das heißt also, dass es bei uns wirklich kein Designer-Teil gibt, das nicht reduziert ist. Und wir bieten unser Sortiment außerdem permanent an. Das heißt, wir machen keine Flash-Sale-Kampagnen und haben damit auch keine langen Lieferzeiten. Und das Besondere an dem Konzept ist zum einen, dass man Zugang nur mit Einladung erhält, weshalb es eben auch nur zwei Möglichkeiten gibt, um Mitglied zu werden. Und das ist entweder über ein bestehendes Mitglied oder direkt über uns. Und zum anderen ist es eben so, dass wir die Brand-Equity unserer Supplier so verteidigen wie niemand anders im Markt. Das bedeutet, dass wir keine Preise, keine Marken in Kombination mit Discounts nach außen kommunizieren. Unser Motto ist da so ein bisschen, what happens in Vegas, stays in Vegas. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das die ein oder andere Herausforderung im Performance-Marketing darstellt. Das heißt, es gibt Kanäle, die wir strategisch einfach nicht erschließen. Kaum vorstellbar, aber dazu gehört zum Beispiel Google, weil es einfach nicht mit unserem Konzept vereinbar ist.
Krass, ja. Wie habt ihr es geschafft, gerade anfangs diese ganzen großen Marken für euer Konzept gewinnen zu können? Weil ich meine, gerade diese Luxus-High-Fashion-Marken sind natürlich so, dass sie sehr, sehr ungern ihre Marke irgendwie in Zusammenhang mit einem Rabattcode oder mit einem Rabatt sehen. Und trotzdem habt ihr es aber geschafft, eigentlich so ziemlich jede Marke, die man kennt, bei euch onzuboarden. Wie habt ihr da das Vertrauen gewinnen können?
Diese Vertrauens- oder beziehungsweise diese langjährige Geschäftsbeziehung ist natürlich lang vor meiner Zeit entstanden. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was dieses Vertrauen eben hält. Und das ist einmal, dass eben diese Beziehungen so langjährig sind, dass wir ein sehr, sehr treuer Partner sind den Marken gegenüber. Und zum anderen aber eben auch dieser Vorteil, dass wir dieses geschlossene Konzept haben. Also, dass wir keine Preise nach außen kommunizieren. Und das verstärkt eben auch nochmal die Vertrauensbasis. Und das zeigt aber auch, dass unser Businessmodell nicht nur auf den Kunden ausgerichtet ist, sondern eben auch auf unsere Brandpartner.
Mittlerweile hat ja fast ganz Europa Zugriff auf Best Secret. Also ihr seid mittlerweile in 27 Ländern aktiv. also fast europaweit, wird man innerhalb von ein paar Werktagen eure Produkte zugestellt bekommen. Jetzt habe ich zwei Fragen. Zum einen, wie habt ihr es geschafft, diese ganzen Länder irgendwie zu expandieren? Und zum anderen, wie setzt ihr das auch logistisch um, gerade dann auch diese kurzen Versandzeiten in einem ganzen Kontinent?
Ja, eine große Rolle spielt mit Sicherheit, dass wir unser eigenes Logistikzentrum in der Nähe von München betreiben. In diesem Logistikzentrum sind die Prozesse auch wirklich auf unser Geschäftsmodell optimiert und von dort aus schiffen wir dann auch in die internationalen Länder. Und da haben wir angefangen mit der Lokalisierung mit Großbritannien, dann Österreich, dann kamen noch andere Länder dazu wie Frankreich, Schweiz und Schweden. Und das heißt, dass in den Ländern tatsächlich der Kunde nicht nur bestellen kann, sondern die Website auch auf seiner eigenen Landessprache sieht und dementsprechend die Marketingaktivitäten dann eben auch entsprechend lokalisiert auf deren Sprache angeboten werden.
Na gut, lass uns in unser beider Spezialthema eintauchen. Das ist irgendwie E-Commerce und Marketing jetzt vor allem. Deswegen vielleicht da auch nochmal ganz kurz, damit auch die Leute wissen, wie wir oder woher wir uns auch kennen. Wir als Marwave arbeiten mit Best Secret jetzt schon seit einem halben Jahr oder so, glaube ich, mittlerweile zusammen sehr, sehr stark im Content-Bereich. Also wir produzieren verdammt viel UGC, versuchen eigentlich wirklich wöchentlich neuen Content zu liefern und User-Generated Content bereitzustellen. Ich fand es total spannend, dass ihr euch darauf eingelassen habt, auf die Zusammenarbeit mit uns. Ich fand es total cool irgendwie auch, wie die Zusammenarbeit war, weil natürlich war es so ein Herantasten. Gerade bei Best Secret ist es natürlich so, dass man manche Sachen nicht sagen darf, einfach weil diese Marken natürlich da auch sehr großen Wert drauf legen, dass die Kommunikation so ist, wie sie sich das vorstellen. Und ich finde es total spannend, da mit euch zusammenzuarbeiten und fand es aber vor allem enorm, dass ihr gesagt habt, okay, ihr setzt darauf jetzt einfach auch einen großen Wert. Wieso glaubst du, dass gerade eben auch dieses Marketing über dann doch Content die Zukunft auch von Best Secret ist, wo ihr ja doch super weit auch kommt, einfach mit DPAs, muss man ja auch dazu sagen, ne?
Ja, definitiv. Wir glauben aber trotzdem, und deswegen sehen wir auch so großes Potenzial im UGC, dass das einfach extrem gut zu unserer Storyline und unserem Geschäftsmodell passt. Das heißt, aufgrund dieses schon benannten Community-Aspekts sehen wir eben UGC als eine Art, aus unserer Community zu unserer Community zu sprechen, zum einen. Und zum anderen sehen wir aber auch, dass UGC diesen weiterempfehlenden Charakter unterstützt, also dieses Kunde-Wirb-Kunde-Konzept. Und tatsächlich war es so, dass wir das eben auch bestätigt gesehen haben in verschiedenen KPIs entlang unseres Member Funnels. Das heißt, wir haben dann einen positiven Uplift gesehen, der einfach nochmal bestätigt hat oder einen Indikator gegeben hat, dass das Vertrauen beim Kunden durch diese Art Content gestärkt werden konnte.
Mhm. Ja, natürlich haben wir da gerade am Anfang nicht nur auf irgendwie die harten Sales-KPIs geschaut, ne, sondern eben auch auf so ein bisschen softere, wie halt irgendwie eine echt überdurchschnittliche Click-Through-Rate oder auch dann im Nachgang vielleicht dann auch eine Retention. Wie sehr habt ihr eure Daten im Griff, würdest du sagen? Also ist es so, dass ihr gerade jetzt, wenn wir hier zusammen arbeiten, dass du dann auch im Nachgang sehr, sehr genau nachvollziehen kannst, wie dieser Traffic fließt? Oder würdest du sagen, ja, ihr seid halt schon sehr schnell gewachsen und müsst dann noch vielleicht auch viel nachholen? Wo siehst du da eure Stärken?
Ich würde sagen, wir haben unsere Daten sogar sehr gut im Griff. Also wir haben zum einen den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir in gewissen Ländern eben Akquisekampagnen fahren, in denen wir Mitglieder akquirieren, bedeutet, wir hinterlegen in diesen Kampagnen einen Code, durch den sich ein Mitglied registrieren kann und der Code wird dem Kunden dann angehangen und dadurch haben wir ehrlich gesagt ein super gutes Attributionsmodell, nämlich One-Click-Attribution, in der wir genau nachvollziehen können, welcher Kunde über unseren Kanal gekommen ist und wie profitabel der Kunde ist.
Ja, tatsächlich finde auch ich das enorm. Also ich würde sagen, ihr seid aus unserem ganzen Portfolio einer der Player, der mit iOS 14 fast am wenigsten Probleme jetzt hatte, weil ihr einfach euer Tracking irgendwie nicht stark cookie-basiert aufgebaut habt, sondern ihr wirklich am Ende über die Invite-Codes sehr genau nachvollziehen könnt, wo der Kunde herkommt. Vielleicht auch da nochmal für die Zuhörer, wie funktioniert das gerade? Im Performance-Marketing von Best Secret bewerben wir den exklusiven Zugang und bewerben, dass dieser Zugang nur möglich ist mit dem Invite-Code. Der Link, den wir hinterlegen, hat einen Invite-Code praktisch angehängt Und mit diesem Link kommen sie praktisch in die Exklusivität bei Best Secret rein. Wenn du jetzt hier als Hörer einfach googelst Best Secret, dann wirst du nicht reinkommen. Dann kommst du auf wirklich ein Feld, da ist ein Formular, da musst du einen Invite-Code eingeben und wenn du den nicht hast, kommst du nicht rein. Von daher ist es natürlich sehr, sehr schön für uns im Marketing wirklich genau nachvollziehen zu können, wo dieser Nutzer herkommt, weil tatsächlich gibt es dann ja auch wirklich Leute, die sich das vielleicht irgendwie auf dem Handy speichern für später und so weiter. Und aber immer über den Invite-Code kommen und dieses Last-Click-Modell natürlich dadurch total bulletproof ist. Würdest du sagen, ihr habt dadurch wirklich iOS 14 so ein Stück weit besser unter Kontrolle als andere E-Commerce-Player?
Ja, also definitiv. In unserem Fall war es tatsächlich so, dass wir natürlich auch deutlich weniger Daten im Ads-Manager gesehen haben. Und tatsächlich dann einen positiven Effekt hatten, ganz im Gegenteil zu, wie es früher war, haben wir dann tatsächlich in unseren internen Daten dann deutlich höhere Zahl oder mindestens einen 10% Uplift in den Registrierungen gesehen. Das ist natürlich ein schöner Effekt, sage ich mal. Natürlich fällt es dadurch schon etwas schwerer, das Ganze zu tracken. Nichtsdestotrotz, was ich hier nochmal betonen will, ist, dass das Thema Invite-Only etwas ist, was unser Geschäftsmodell ausmacht und etwas, was wir auch immer beibehalten werden, weil wir eben nur so unsere Lieferanten schützen können. Das hattest du auch schon nochmal betont. Trotzdem ist es aber eben so, dass wir dieses strategische Performance-Marketing brauchen, um in Regionen, in denen die Kundenbasis noch nicht so stark ist, eben eine Kundenbasis aufzubauen, weil das der Nährboden ist für dieses Kunde-Wirb-Kunde-Konzept. Und was heißt jetzt dann strategisches Performance-Marketing in dem Fall? Das bedeutet einfach, dass sobald wir in einer Region eine gewisse Größe haben, fahren wir dort das Performance-Marketing runter, um eben die Exklusivität wahren zu können und unserem Konzept treu zu bleiben.
Das ist super spannend. Also ihr schafft es so, tatsächlich so ein Stück weit die Exklusivität zu schützen. Weil das ist natürlich was man sich irgendwie so als Außenstehender wahrscheinlich fragt. Ne? Also irgendwie, ihr habt mittlerweile mehrere Millionen Bestandskunden, werbt aber trotzdem natürlich mit dieser Exklusivität. Würdest du sagen, dass ihr es so schafft, dann eben noch authentisch zu kommunizieren, indem ihr halt sagt, okay, da, wo wir halt irgendwie schon so einen übersättigten Markt haben, es gibt ja wirklich zum Beispiel bei euch dann teilweise Städte oder Regionen, wo ihr dann wirklich euer Performance-Marketing dadurch ausschaltet, dass ihr es so schafft, diese Exklusivität beizubehalten.
Ja, definitiv. Also in dem Fall von diesen Regionen, von denen du gerade gesprochen hast, ist es so, dass du wirklich nur über einen Member, dieses Member-Referral reinkommst, also nur über ein bestehendes Mitglied. Und das fördert natürlich nochmal diesen exklusiven Charakter. Hinzu kommt, dass wir auch in unseren Paid Activities wirklich keine Preise und keine Brands, eine Riesen-Challenge, aber wir kommunizieren das nicht. Dementsprechend auch hier nochmal so ein bisschen der exklusivere Charakter, weil man wirklich nur, wenn man Mitglied ist, Zugang zu diesen Preisen hat und zu diesem Angebot. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass das ein sehr wesentlicher Bestandteil ist, das Konzept so aufrechtzuerhalten.
Okay. Ihr werbt ja unter anderem damit, dass ihr praktisch dauerhaft rabattierte Produkte im Sortiment habt. Da frage ich mich natürlich sofort, gerade auch, wo wir viel mit irgendwie dann den Marken am Ende auch zusammenarbeiten, teilweise auch mit vielen Marken, die bei euch gelistet sind. Wie wirkt sich das auf die Awareness von euch aus? Schafft ihr es trotzdem, dann irgendwie auch ein bisschen weitergedacht, die Retention da hoch genug zu halten? Weil natürlich ist die Erfahrung, dass gerade wenn du eben über Rabatte irgendwie einen Kunden akquirierst, dass der dann tendenziell halt auch bei dem nächsten besten Rabatt natürlich bei einem Konkurrenten kauft. Von daher fände ich es spannend zu wissen, inwiefern sich diese Rabattkultur, die ihr doch irgendwie etabliert habt, die ja auch eure Kunden definitiv hält teilweise, wie sich die auf die Awareness von Best Secret an sich auswirkt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage tatsächlich. Also es ist so, dass unser Ziel ist, den besten Preis am Artikel anzubieten und den Kunden nicht über Gutscheine zu intensivieren und schon mal damit die Awareness zu steuern. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir verschiedene Studien gemacht haben zur Kundenwahrnehmung und sich da gezeigt hat, dass dem Kunden sehr wohl bewusst ist, dass er definitiv einen unschlagbaren Preis bei uns bekommt und dementsprechend sehr happy und positiv gestimmt ist, wenn er einen Kauf bei uns getätigt hat, im Sinne von diesen Deal ergattert zu haben. Also auch so ein bisschen das Bewusstsein, Geld gespart zu haben, also statt 200 Euro nur 120 Euro gezahlt zu haben. Und zum Thema, wie wir die Retention auch ein bisschen aufrechterhalten, also an unsere Mitglieder dürfen wir definitiv gewisse Sachen kommunizieren, wie zum Beispiel einen Preis oder eine Marke. Unsere Kunden dürfen das sehen. Es geht lediglich nur um Leute, die outside der Community sind. Also hier wieder dieses What happens in Vegas stays in Vegas. If you're part of Vegas, dann bekommst du auch die Einblicke.
Ihr seid Vegas, genau. hey, voll. Ich meine, also auch da wieder nochmal einen Schritt zurück. Sonst würdet ihr einfach auch, glaube ich, bei den Marken kein Gehör finden. Also würdet ihr diese Preise kommunizieren nach draußen, dann hättet ihr morgen wahrscheinlich keine Markenpartner mehr. Deswegen, das ist ein sehr, sehr ausgefeiltes Konzept. Ich fänd's spannend, wenn wir nochmal ein bisschen tiefer eintauchen in euer Paid Social jetzt einfach, weil du da natürlich eine ganze Menge Insights irgendwie zu sagen hast. Willst du vielleicht so ganz grob erklären, wie ihr da auch als Team aufgebaut seid? Also die Hörer wissen jetzt, okay, ihr arbeitet mit uns zusammen, was irgendwie Content Creation, UGC angeht, also so ein bisschen mehr dieses Content-lastigere Format. Ihr arbeitet aber natürlich, und das kann jeder in der Ad Library sehen, primär mit DPAs, also Dynamic Product Ads. Macht ja auch völlig Sinn, das hätte wahrscheinlich jetzt niemand anders erwartet. Da ganz konkret, aber willst du uns da mal so ein bisschen abholen? Vielleicht auch da, ich höre da sehr, sehr oft halt so ein Stück weit, ja okay, aber wie kannst du bei DPAs noch großartig optimieren, weil da macht ja eh der Algorithmus alles. Letztendlich gibt's aber eine ganze Menge Optionen, wie man noch sehr, sehr stark optimieren kann. Und da fände ich es einfach mal spannend, wenn du uns so ein bisschen eure Strukturen, eure Arbeitsweise, aber auch euren Fokus im Team Paid Social näher bringst.
Ja, gerne. Also, ja, das ist was ich definitiv bestätigen darf, ist, dass einfach Dynamic Ads ein riesen Hebel sind für Wachstum. Das heißt, ja, was ich hier empfehlen kann, ist eine klare Kampagnenstruktur. Wir haben Always-On-Campaigns, die maximale Learnings mittlerweile generiert haben, auf die wir aufbauen und in denen wir auch unsere Budgets dann dementsprechend anpassen. Das heißt, je nach Saisonalität werden da die Budgets angepasst. Ein Riesenthema für Optimierung und ein Riesenfokus auch von meinem Team ist tatsächlich das Thema AB-Testing. Also nur weil wir eine Always-On-Campaign haben, heißt es nicht, dass wir nicht versuchen, wie du gesagt hast, weiter zu optimieren. Also hier nicht nur On-Platform heißt Setups zu hinterfragen, Creatives, Formate zu hinterfragen, sondern eben auch auf unserer Seite zu testen. Das heißt, ja, wie können wir den Member Funnel optimieren? Wie können wir verschiedene Ratios im Member Funnel verbessern? Und wie können wir ja eine bestmögliche Customer Journey bereitstellen? Das ist tatsächlich gerade ein großes Thema, weil man muss fairerweise sagen, dass das noch nicht optimal ist, aber umso schöner, dass ja wir so viel Potenzial noch haben, um hier anzusetzen. Ein weiteres Thema, mit dem wir das Setup quasi optimieren, ist tatsächlich das Thema Bid Optimization. Das ist relativ frisch bei uns im Team. Das heißt, wir schauen uns Kundensegmente und deren Profitabilität an und versuchen da nochmal ein bisschen aktiver dann ins Bidding zu gehen, um auf ja Segmente zu bidden, wo wir wissen, dass wir da einfach einen höheren Customer Lifetime Value am Ende bekommen. Und das vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass alle unsere Kampagnen auf ein sehr konkretes Steuerungsmodell ausgerichtet sind. Das heißt, wir optimieren wirklich rein auf Customer Lifetime Value, der dann eben im gewissen Zeitraum X Break-Even sein muss. Tatsächlich haben wir hier einen eher pessimistischeren Zeitraum, weil ja das Skalieren auch für uns ein neues Thema war und weil wir natürlich auch sicher sein wollten, dass wir hier wirklich profitabel sind. Es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und ja, das würde ich sagen, sind so die Key-Themen, wie wir in die Optimization gehen. Wir haben außerdem, ist es so, dass ich verschiedene Team-Member habe, die eben für die verschiedenen Märkte verantwortlich sind. Das heißt, dadurch, dass tatsächlich mein ganzes Team wirklich auch in die Kampagnen in den 27 internationalen Märkten fährt, haben wir verschiedene Experts, die dann eben wirklich speziell und lokalisiert in den Märkten werben, um dediziert auch für die Märkte eben den besten Content bereitstellen.
Wie baut ihr das auf im Team, die verschiedenen Länder? Also es gibt dann wirklich Owner von den verschiedenen Ländern. Können die dann auch die Sprache oder arbeitet ihr da mit Übersetzern? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du mit deinem Team 27 Sprachen dann wahrscheinlich, aber halt 27 Länder, die wahrscheinlich nicht alle die gleiche Sprache haben, nee, sagen wir es mal so rum, dass du die abdecken kannst. Wie machst du das?
Also unsere Talents sind nicht alle Local Talents. Es gibt welche, die die Sprache beherrschen in dem, für das Land, was sie verantwortlich sind. Aber ja, genau, wir haben quasi ein Setup, das und verschiedene Market Buckets geschnürt und jeder ist dann quasi für die Market Buckets verantwortlich, weil wir einfach vom Team her noch so klein auf, also zu klein aufgestellt sind, um wirklich, wie du sagst, alle 27 Länder bedienen zu können. Und ja, wir arbeiten hier mit Translation Agenturen und Campaign Managern, die die Insights aus den Ländern haben, das heißt dann für so Sales Event dann auch den Input geben können, um hier sicherzustellen, dass wir lokalisierten Content anbieten können.
Wie viele Leute seid ihr im Paid Social Team?
Wir sind mittlerweile 7.
Mhm. Mega. Was sind KPIs, auf die ihr vor allem schaut? Also wir als Agentur, da kann ich ja mal vielleicht so ein bisschen Insights geben, haben natürlich übergreifend schon irgendwie so Probleme, die in der Nachvollziehbarkeit, in der Bewertungsgrundlage, im Tracking, in der Attribution jetzt irgendwie in den letzten 12 Monaten bekommen teilweise. Haben das, glaube ich, bei eigentlich mittlerweile allen Partnern abgefedert und haben da wieder einen Durchblick. Aber da gab es schon Monate, wo wir halt gemerkt haben, oh scheiße, was tun wir hier gerade eigentlich? Ne? Also was genau ist jetzt wirklich der inkrementelle Value, den wir diesem Projekt hier zuschreiben können? Und vor 2 Jahren war es halt noch so, dass wir eigentlich nur auf irgendwelche Conversion-KPIs optimiert haben. Ne? Also ein Conversion-Wert, ein ROAS, absolute Sales. Und das sind alles Themen, die halt schon so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, in den Hintergrund gerückt sind, aber die man nicht mehr als nur in der Betrachtung hat, ne? Sondern mittlerweile sind es halt dann doch irgendwie auch so ein paar Soft-KPIs, die extrem wichtig geworden sind für die Optimierung von Kampagnen. Also wirklich ein CPC, eine Klickrate, eine Click-Through-Rate. Das sind alles Themen, die irgendwie gerade bei der Optimierung der Kommunikationsstrategie und der Creatives extrem essentiell geworden sind, weil wir halt einfach, also gerade die Zahlen, die wir jetzt im Business Manager attribuiert bekommen, die sind halt einfach keine gute Bewertungsgrundlage mehr. Wie ist es bei euch? Was sind KPIs, die du dir im Daily Business eigentlich jeden Tag so anschauen musst?
Ja, also das kommt auf den Funnel drauf an und natürlich auf das Ziel der Kampagnen. Aber wenn wir jetzt mal im Member Funnel bleiben, dann sind es zum einen der CPA, also der Cost per Registration, aber da eben sicherzustellen, dass der CPC auch einen gewissen Zielwert hat. Das heißt, es ist ein bisschen so ein Balancing Act, um da eben sicherzustellen, dass wir unseren Richtwert für den Customer Lifetime Value erreichen können. Das heißt, wir haben den auf einen gewissen Zeitraum runterkalkuliert, sodass wir dann einschätzen können, ob wir da in dem richtigen Korridor liegen. Und dann zusätzlich haben wir, und das ist auch der Anhaltspunkt für unsere Optimierungen, die verschiedene Ratios entlang unseres Member Funnels identifiziert. Die hören sich jetzt wahrscheinlich sehr kryptisch an. Das sind drei Key Ratios. Das ist zum einen die NRPNS, New Registration per New Session. Das ist die NAPNR, New Account per New Registration. Und die NCPNA, New Customer per New Activation.
Ja, krass. Sind das Themen, die wirklich relevant sind für euch oder sind das eher Sachen, die halt irgendwie im Reporting stehen müssen, die irgendwie vielleicht dann auch gerade das Management mehr interessieren? Oder sind das wirklich Themen, die euch im Daily Business helfen zu optimieren?
Nee, das sind KPIs, definitiv KPIs, die in unseren Daily Dashboards, wir haben viele Dashboards, ich glaube, wenn du mit so...
Ich weiß.
einem hohen Budget-Level hantierst, dann musst du da wirklich einen richtig guten Überblick von deinen Zahlen haben und dann musst du die Zahlen auch im Griff haben. Und deswegen haben wir Dashboards und das sind unsere Key-KPIs. Also das sind KPIs, auf die wir unsere Aktivitäten und unsere Optimierungen auch ausrichten. Das bedeutet, ich habe vorher von den AB-Tests gesprochen. Das sind genau AB-Tests, die darauf zielen, diese Ratios zu optimieren. Und da haben wir definitiv schon durch den ein oder anderen AB-Test einen Uplift generieren können, den wir dann in allen Ländern ausrollen konnten und damit dann natürlich einen riesen Impact hatten.
Mhm. Okay. AB-Tests sind super spannend, glaube ich, gerade auch für die Hörer, weil man da natürlich immer sehr, sehr viel mitnehmen kann. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt natürlich jetzt irgendwie keine Key-Learnings mitgeben kannst. Das wäre auch ein bisschen zu einfach sonst. Und ich glaube auch, dass es oft gar nicht so einfach ist, das dann irgendwie von dem einen Business-Case einfach auf den anderen zu übertragen. Ganz im Gegenteil. Was mich aber vor allem interessiert jetzt, also wenn ich es richtig verstanden habe, nehmt ihr euch dann eine von beispielsweise jetzt die NRPNS oder so raus und dieses KPI gilt es zu optimieren mit einem AB-Test. Das funktioniert dann ja auch oft gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, meistens leiden andere Themen dadurch natürlich wieder drunter. Ne? Also jetzt Beispiel, was wir oft schon gemacht haben, ist, dass wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel die Klickrate optimieren. Dann, also jetzt ganz rudimentäres Beispiel, einfach damit es verständlich wird. Wir wollen die Klickrate optimieren, dann nehmen wir halt ein Creative, das ultra clicky ist, das halt, keine Ahnung, Gamification, Swipe Up oder sowas. In das, okay, Swipe Up geht jetzt nicht mehr, aber hier, ich klick jetzt so. Und das hat dann eine super hohe Klickrate. Natürlich aber mit dem Resultat, dass die Conversion Rate im Nachgang total abgeflacht ist, ne? Also wenn du halt von der Standard Conversion Rate von, weiß ich, mit 3 arbeitest, hat das dann halt plötzlich nur noch 1% oder so, ne? Das heißt, du bist dem Ziel jetzt halt nicht wirklich näher gekommen. Jetzt hast du halt irgendwie das eine KPI optimiert, dadurch leiden aber die anderen drunter. Seht ihr das auch? Und wenn ja, wie geht ihr dann damit um? Also gerade wenn du halt sagst, ey, ihr habt da so 5, 6, 7 KPIs entlang der Journey, die ihr irgendwie wichtig findet und optimiert eine, wie schafft ihr es dann, dieses Learning aus diesem einen Test so umzusetzen oder so dann auch einfließen zu lassen ins Always-On-Setup, dass die Customer Journey auch wirklich nachhaltig optimiert wird und jetzt nicht nur das eine KPI, aber andere irgendwie dadurch abschmieren?
Ja, super interessante Frage. Es ist so, dass wir zu Beginn eines AB-Tests immer die Primary Goals und die Secondary Goals identifizieren, weil wir uns eben genau dem bewusst sind, dass es einfach KPIs gibt, die abfallen können. Das heißt also, wenn wir einen AB-Test machen, nehmen wir jetzt einfach mal Landingpage-Optimierung und dann aber einen riesen Drop in dieser NCPNA, also New Customer per New Activation sehen, bedeutet in der letztendlichen Buyer-Conversion-Rate, dann wird es ein Test sein, den wir nicht ausrollen. Und dann heißt es einfach, so lange zu testen, bis diese KPI nicht abfällt. Und wir hatten tatsächlich so einen Fall. Es war ganz spannend zu sehen, weil wir einen Mega-Uplift im CPR hatten und in dieser NRPNS, aber uns die Käufer dann hinten runtergefallen sind. Und das ist jetzt ja ein Approach, den wir definitiv nicht ausgerollt haben und einfach weiter iterativ verschiedene Landingpage-Approaches getestet haben, in denen das eben nicht der Fall ist. Und das fand ich ehrlich gesagt auch super spannend zu sehen. Das geht auch Hand in Hand mit dem, was du gerade erzählt hast.
Willst du vielleicht doch irgendwie ein Learning, das du irgendwie kommunizieren kannst, das vielleicht auch irgendwie offensichtlich einsehbar ist oder so für Externe jetzt, willst du irgendwas mal teilen, wo ihr sagt, hey, aus einem AB-Test habt ihr das und das Learning mitnehmen können?
Mhm. Ja, zum einen, weil da war mir tatsächlich der Impact gar nicht so bewusst oder ich habe ihn nicht so groß eingeschätzt. Das ist bei dieser APNR, also New Account per New Registration, das ist ein Step, in dem der Kunde in sein E-Mail-Postfach muss, um eine Aktivierungs-E-Mail zu bestätigen. Und was wir gemacht haben, ist relativ basic, einfach nur die letzte Landingpage angepasst, bevor der Kunde in seine Inbox geht. Da einfach nochmal die Kommunikation klarer herausgearbeitet und dann in den AB-Test gegangen. Und dann haben wir tatsächlich einen ziemlich großen Uplift gesehen in dieser NAPNR. Das heißt, es hatte einen riesen Impact, wenn man bedenkt, dass man das in 27 Ländern ausrollt. Wir haben tatsächlich in allen Ländern den gleichen Impact gesehen. Und da dann nochmal ja einfach so einen Hebel zu haben, also das gleiche Budget in die Hand zu nehmen, aber einfach nochmal deutlich mehr Accounts und deutlich mehr Kundenpotenzial dann im Endeffekt zu haben, das war super cool.
Mega, ich liebe das auch. Also ich liebe es, wenn man dann irgendwie Themen findet, die dann wirklich funktionieren, die man dann irgendwie auch großflächig ausrollen kann und man wirklich weiß, okay, von all dem Traffic, den wir da jetzt rausschieben, konvertiert halt 10% mehr. Das ist halt enorm dann auch, ne? Okay, jetzt ist natürlich so, dass ihr mit Best Secret schon eine ganze Menge Menschen erreicht habt. Gerade, denke ich, jetzt die letzten Jahre habt ihr da auch wirklich eine gute Frequenz irgendwie schon an den Tag gelegt. Und da stellt sich für mich im Paid Social vor allem natürlich die Frage, okay, wo geht's damit hin? Weil natürlich ist dann irgendwie auch die Reichweite auf Facebook, Instagram und Co. begrenzt. Und es sprießt ja schon auch beispielsweise spannende Kanäle aus dem Boden, ne? Also jetzt irgendwie so ein TikTok oder so. Von daher würde mich interessieren, was sind so nächste Kanäle, die ihr euch gut vorstellen könnt oder die ihr vielleicht auch gerade schon angegangen seid? Und wie wollt ihr es schaffen, eure Werbeausgaben in Zukunft effektiv zu verteilen?
Ja, das stimmt. Also unser Fokus liegt gerade sehr stark auf den Meta-Plattformen. Das heißt, ein wichtiges Thema wird hier sein, den Channel Mix zu diversifizieren, besonders im Hinblick auf, wie du schon gesagt hast, TikTok. Ein Kanal, der, glaube ich, auch für uns sehr, sehr großes Potenzial hat. Zum anderen schauen wir uns gerade auch so ein bisschen Snapchat an. um zu schauen, wie können wir unser Geschäftsmodell da rüberbringen. Ja, und freuen uns auf jeden Fall, das Setup ähnlich aufzusetzen dort, wie jetzt für einen Facebook oder Instagram, um dann eben sagen zu können, dass wir deutlich mehr Budget auf die Kanäle allokieren. Also im Moment wird es sich so um Testbudgets handeln, weil wir da auch erstmal gucken müssen, dass wir ein ähnlich performantes Setup finden. Und sobald wir sehen, dass wir gute Kunden über die Plattformen bekommen, wird es dann so sein, dass wir ja einen großen Teil unserer Budgets auf diese Kanäle legen werden.
Okay, spannend. Ich bin vor allem sehr gespannt, ob ihr die harte Nuss Snapchat knackt. Ich tausche mich ja mit vielen Menschen aus und ich kenne wirklich wenige Companies, die sagen, okay, Snapchat hat jetzt wirklich irgendwie krass Potenzial für uns. Aber hey, let's see. Also habt ihr da schon erste Zahlen oder erste Ergebnisse?
Nee, noch nichts. Aber teilen es gerne, sobald wir welche haben. Ja, das ist auch mehr so ein Experiment.
Da machen wir eine Special-Folge dann draus, wie Best Secret gerne Snapchat gemeistert hat.
Ja, sehr gerne. Ja, nee, also wir wollen, glaube ich, selbst sehen, wie es für uns funktioniert und dann selber dastehen. Wir können dann gerne in der Folge auch besprechen, warum es nicht geklappt hat, aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen.
Okay, da komme ich drauf zurück. Weg von Kanälen, ein bisschen größer gedacht, was sind Trends, die ihr allgemein gerade seht für euch als Unternehmen?
Ja, ein Riesenthema wird für uns auf jeden Fall sein, die Beziehung zu unseren Kunden zu stärken. Das heißt, noch mehr mit unseren Kunden zu interagieren und das ganze Thema Community mehr in den Vordergrund zu stellen. Ja, und da tatsächlich ein Thema, was sich eben, glaube ich, bisher auch so als Trendthema für 2022 gezeigt hat, das Thema Live-Shopping. Da sind wir aktuell in so einer Exploring-Phase, um zu schauen, wie wir das umsetzen können, für wen wir das anbieten wollen. Also welche unserer Kundengruppen, und sehen da aber tatsächlich ein sehr großes Potenzial, weil es einfach eine sehr schöne Art ist, mit unserem Kunden in Austausch zu gehen und eben diesen Community-Aspekt noch ein bisschen mehr zu leben.
Okay, also ist witzig, weil als du angefangen hast mit, wir wollen unsere Community ausbauen, habe ich mir schon im Kopf gedacht, okay, meine Anschlussfrage wird sein, wie geht ihr mit dem Thema Live-Shopping um? Also lass da gerne vielleicht noch kurz drauf eingehen, weil ehrlich gesagt, also meine ganz, ganz authentische Wahrnehmung von dem Thema ist, dass es übel das Buzzword geworden ist, dass jeder drüber redet, es aber jetzt gerade in Europa eigentlich gefühlt keine Marke gibt, wo das jetzt wirklich so mega den Uplift oder irgendwas gebracht hat. Also es spielen viele mit rum und das versuchen viele und alle sagen, ja, aber in Asien dies, das. Wo ich aber schon irgendwie merke, okay, krass, gibt's denn wirklich geile Cases schon in Europa oder DACH, wo man jetzt sagen kann, hey, da war das mega wichtig und hat das Unternehmen gestärkt. Also hast auch vielleicht direkt an dich gerichtet, hast du da irgendwie Cases, wo du sagst, hey, daran wollt ihr euch vielleicht so ein bisschen dann auch orientieren in dem Prozess?
Ja, also es gibt definitiv Unternehmen, die das schon erfolgreich umsetzen. So ein Douglas ist da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für. Man muss natürlich hier auch bedenken, dass wir keine Live-Shopping-Events als Social-Shopping-Events schalten können. Das heißt, wir können mit unserem Konzept kein Live-Shopping-Event auf einer Instagram- oder eine Facebook-Plattform schalten. Das bedeutet, es wird ein Event werden, was nur in unserem Kosmos passiert und dementsprechend auch nur für bestimmte Kundengruppen. Also ich hatte ja vorhin so von unserem ganzen Member-Programm gesprochen, um da ein bisschen spezifischer vielleicht reinzugehen. Wir haben eine Art VIP-Club, der funktioniert wie ein Reward-System. Das heißt, du kannst durch Einkäufe, durch Weiterempfehlungen Punkte sammeln und damit mit ein gewisses Statuslevel erreichen. Und mit dem Statuslevel sind dann verschiedene Benefits verbunden. Und da wird es natürlich nochmal interessant, so welche Art von Live-Shopping-Event bietet man welchem Statuslevel an? Das heißt, bieten wir vielleicht ein Live-Shopping-Event wirklich auch nur für sehr exklusive Kunden an? Und das sind alles so Fragen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen und auf jeden Fall Potenzial drin sehen.
Okay, mega. Laura, ich würde sagen, das ist ein cooles Thema zum Ende. Also auch gerade da irgendwie neue Themen, Snapchat, Live-Shopping. Ich glaube, wir als Hörer, aber auch ich, beobachten euch da fleißig. Ich glaube, ihr seid da auch sicherlich ein Vorreiter in vielen Themen. Ich würde sagen, die Folge war schon so vollgepackt mit Insights, dass wir es an der Stelle einfach gut sein lassen. Ich bedanke mich bei dir sehr, sehr herzlich für deine ehrlichen Worte, für alles, was du uns heute mitgeben konntest. Und bin gespannt auf unsere Snapchat Special Edition.
Ja, Jason, vielen Dank. Ich freue mich auf unsere nächste Session.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.